Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Stadt, die von Flammennächten und Militäraktionen gezeichnet ist, davon erzählt Marina B. Neubert in ihrem Zukunftsroman Was wirklich ist, der auf erschreckende Weise gegenwärtig ist in Anbetracht dessen, was wir täglich aus der Ukraine hören. Dort in Lemberg ist Marina B. Neubert zur Welt gekommen und wie ihr Roman, ihre Familiengeschichte und die Gegenwart für sie miteinander verknüpft sind, darüber sprechen wir gleich miteinander. Was wirklich ist, heißt der Roman, über den wir jetzt sprechen, und er erzählt von einer Wirklichkeit, die als Zukunft gedacht ist, bei der es einem aber in Anbetracht des Krieges in unserer Gegenwart kalt den Rücken herunterläuft. Geschrieben hat das Buch Marina B. Neubert. Sie ist in Lemberg geboren, hat mit ihrer Familie in Moskau gelebt, war in den USA, jetzt ist sie in Jerusalem und Berlin zu Hause, und ich freue mich, dass wir uns jetzt sprechen. Guten Morgen, Frau Neubert.
Guten Morgen.
Ihr Roman, der hat zwei Teile. Der erste ist das, was man eine Dystopie nennt. Also er spielt in der Zukunft in einer Stadt. Da herrscht offenbar ein Bürgerkrieg. Es ist von Flammennächten die Rede, von Militäraktionen. Das ist der erste Teil. Was ist das für ein Ort, wo das spielt?
Eigentlich, das ist ein Ort, der überall ist. Und wir hatten das gerade in den Nachrichten gehört. Und natürlich kommt es darauf an, ob wir den ersten Teil, von dem Sie sprechen, als eine Dystopie sehen oder ob wir eher diesen Teil als eine Neudefinition dessen sehen, was gerade geschieht, was auf uns zukommt und was wir heute unter Realismus fassen können. Mhm. Und aus dieser Perspektive gesehen ist natürlich dieser Ort für mich symbolisch. Er steht für die ganze Welt, für unsere Welt.
Aber das ist ja, wie Sie sagen, es ja wirklich erschreckend nah dran an dem, was wir gerade dauernd sehen und hören. Hat Sie das auch erschreckt, dass Sie da so von der Realität eingeholt worden sind? Denn Sie haben das ja sicher jetzt nicht erst jetzt geschrieben. Das Buch ist ja schon lange fertig.
Ja, ich habe das Buch angefangen zu schreiben 2018. Und ehrlich gesagt, erschrocken bin ich wirklich nicht, aha, weil ich hatte immer dieses Gefühl gehabt, dass ich nehme unsere Welt, besonders in der letzten Zeit, als einen lebenden Körper wahr. Verstehen Sie, als einen Körper, der wirklich unter schwerwiegenden Symptomen leidet. Mhm. Und deshalb der zweite Ort ist für mich in diesem Text, wenn man das nicht als Dystopie betrachtet, er ist konkret, und das ist Jerusalem. Und warum Jerusalem? Weil, um in dieser Metapher zu bleiben, wenn wir die Welt als einen lebendigen Körper sehen, der erkrankt ist, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber so nehme ich es wahr, dann ist Jerusalem, steht für mich persönlich Jerusalem für das Herz in diesem Körper, weil die ganzen Spannungen dort am deutlichsten zu spüren sind. Da ist immer eine Spannung da, da ist immer ein Kampf da, und man kann sich Jerusalem, wie soll ich das am besten ausdrucken, vielleicht als eine so eine zentrale Pumpe der Welt sich vorstellen, in der es immer gekämpft wird und die den Kreislauf dieses Kampfes antreibt. Jetzt und das ununterbrochen. Deshalb war ich nicht erstaunt.
Jetzt haben Sie es schon selbst erzählt, sehr schön, dass Ihr Roman ja aus zwei Teilen besteht. Der erste hat eben diese bürgerkriegsähnliche Szenerie. Es gibt da ein kleines Mädchen. Das sind sehr ergreifende Szenen, die Sie da aus der Perspektive dieses Mädchens beschreiben. Und im zweiten, da sitzt eine erwachsene Frau, die den gleichen Namen trägt als Schriftstellerin im Jerusalem der Gegenwart und versucht, ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und am Ende trifft sie auf diese kleine Mene aus dem ersten Teil. In welchem Verhältnis sehen Sie diese zwei Frauen zueinander?
Es ist nicht umsonst, dass das Buch aus zwei Teilen besteht. Und das ist eine Art Roman in Roman. Das heißt, die große Mene, die Erwachsene, die Schriftstellerin, die, wie Sie erzählen, in Jerusalem ist und den Roman schreibt über das Leben der kleinen Mene, die sind miteinander verbunden. Und der zweite Teil ist im Heute und Jetzt verortet. Der erste ist, für mich ist es heute, aber wir nennen es eine nahe Zukunft. Und diese beiden Teile sind insoweit miteinander verbunden, dass im ersten Teil eine Möglichkeit der Abgrundsituation gezeigt wird. Das Dunkle, das Kalte, die äußerste Verzweiflung des Kindes und auch der anderen Figuren. Und im zweiten Teil ist die Gegenmöglichkeit gezeigt. Und deshalb weicht das Kalte, das Dunkle zum Schluss einer Sehnsucht nach Frieden, die dann von der großen Mähne zum Ausdruck kommt, nach Licht, nach Wärme, nach Liebe. Und dieses Licht zum Schluss und diese Begegnung der beiden, ich werde das jetzt dem Leser nicht verraten, wie das geschieht, und diese Gegenmöglichkeit, eine Ahnung von Hoffnung, von einer Spur von Glück, darf der Leser dann mitnehmen.
Was ja sehr auffallend ist an Ihrem Buch, man kommt da schon gleich nach den ersten Seiten drauf, ist, dass das ja eine sehr, sehr auffallende Form hat. Im ersten Teil werden die Kapitel rückwärts erzählt, wie bei einem Countdown, aber er ist auch sonst nicht geradlinig erzählt. Es gibt viele Reflexionen darin, auch Anspielungen auf alte Mythen, auf die Bibel, auf literarische Stoffe, auf Filme. Wie entsteht so ein Text bei Ihnen? Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Sie den so am Stück schreiben, sondern es kam mir eher wie ein Puzzle oder eine Collage vor.
Ja, das ist so was entsteht, wenn man sich über die globale Kriegsgefahr, die globale Krankheit, wie ich sie nenne, Gedanken macht und sich damit auseinanderzusetzen versucht, weil dann entsteht automatisch ein Bedürfnis nach der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln. Und das, was wir erleben jetzt, es ist absolut surreal. Es hat surreale Züge. Und eine lineare Erzählung, so wie wir sie kennen, schien mir für meinen Text, der versucht, wirklich die Figuren und auch die Schicksale dieser Figuren, ganz konkrete menschliche Schicksale, mit dieser surrealen, völlig paradoxen Welt zu konfrontieren und dabei auch den linearen Zeitablauf zu hinterfragen, auch die gewohnte Einordnung, wie wir sie kennen, nach Ursache und Wirkung, das schien mir alles nicht mehr passend. Und deshalb hatte ich das Gefühl, dass ich eine neue Perspektive brauche, eine neue Erzählweise.
Und dann ist es ja eigentlich auch stimmig, dass Sie da auch die Mystik quasi mit reingeholt haben. Da spielt ja zum Beispiel die Figur des Golem eine Rolle, der hier als so eine Art Überwachungskamera mit menschlichen Zügen bei Ihnen auftaucht. Eigentlich ist das ja eine Figur aus der jüdischen Mythologie. Wofür steht er bei Ihnen jetzt in diesem, ja, sagen wir mal, fast schon Science-Fiction-Ambiente?
Golem ist eine sehr wichtige Figur in diesem Text, eine sehr wichtige. Ich werde jetzt was dazu sagen, aber Sie haben Mythen und unterschiedliche mythologischen Aspekte angesprochen. Und tatsächlich war für mich sehr wichtig. Warum? Weil eine der Figuren auch ein Kind ist. Und Mythen und Märchen kennen wir aus unserer Kindheit. Und das ist die Zeit der Geborgenheit. Nicht für alle Kinder, bedauerlicherweise, aber zum Glück für die meisten. Noch für die meisten. Und natürlich, wenn ich mich so auf einen Text, auf eine Suche mache, dann versuche ich mich, wenn ich mich in der Struktur dieser Mythologie zu bewegen versuche und nach Mitteln zu suchen versuche, die uns in dem Zustand der Verlorenheit ein bisschen helfen, diese Stabilität zu gewinnen, dann ist es ein Vorteil. Jetzt zu Golem. Es ist tatsächlich eine sehr wichtige Figur. Warum? Er wurde erschaffen ja nach der Legende von Rabbi Löwe aus Prag im 16. Jahrhundert als Retter für die Juden. Aber so einfach war es nicht. Er war einerseits ein Retter, andererseits auch eine Gefahr für die Menschen. Und diese Dualität dieser Figur war für mich wichtig, um unsere menschliche Dualität zu zeigen. Warum? In meinem Text ist Golem, es ist ein Android. Und er war gedacht als Beschützer für Menschen und er verhält sich auch als Beschützer. Er beschützt auch das kleine Mädchen, er beschützt auch ihre Familie. Doch andererseits ist er dem Turm der Überwachung als Diener verpflichtet und er denunziert Menschen als Diener. Und so pendelt er quasi von einer seiner Funktion zu der anderen. Dabei, und das ist das Spannende für mich, dabei verhält er sich oft viel menschlicher als die Menschen selbst. Und warum? Nicht, weil er diese menschliche Seele hat und die Menschlichkeit in sich trägt, sondern weil er darauf programmiert ist. Er ist auf die Menschlichkeit programmiert. Und deshalb verhält er sich öfter menschlicher als wir. Während der Mensch, wir, und das war für mich von großer Bedeutung, auf das Gute nicht programmiert ist. Verstehen Sie, das ist unsere eigene Entscheidung. Das ist diese Gabe, das ist dieses Geschenk, was uns gegeben worden ist, der freie Wille. Wir dürfen wählen.
Frau Neubert, die Frau, die Mene, die Erwachsene in Ihrem Roman, die arbeitet ja ihre Familiengeschichte auf und Sie haben auch familiäre Wurzeln nach Lemberg. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Haben Sie da noch Kontakte hin? Was hören Sie so von dort?
Eigentlich immer wieder die gleiche Frage, was kommt nach dem Krieg?
Und was antworten Sie dann?
Wissen Sie, dieser Krieg ist eine Tragödie. Also für mich ist es eine Tragödie. Und es ist ganz schwer, etwas zu antworten, weil ich selbst keine Antworten kenne. Weil ich diese Tragödie nicht nur als eine gegenwärtige Tragödie betrachte, sondern in erster Linie als auch die Tragödie für die Zukunft. Und da ich zur Zeit ist es mehr Flucht für mich als Segen, dass ich Ukrainisch und Russisch verstehe und beobachte, sehr intensiv beobachte, was dort alles geschrieben und gepostet und erzählt wird und auch den Menschen zuhöre, am Telefon zuhöre, zeigt mir das alles, dass die Chance, irgendwann nach diesem grauenvollen Krieg, diesen Konflikt zu lösen, mit jedem Tag schrumpft. Mit jedem Tag schrumpft. Und das ist ein alter Konflikt, sehr alter Konflikt zwischen zwei Brüdervölkern. Um das auf den Punkt zu bringen, weil Sie mich gefragt haben und das mich sehr, sehr stark betrifft, die Ukrainer empfinden die russische Aggression als Fortsetzung einer jahrhundertelangen Kolonialherrschaft. Und die Russen ihrerseits sehen im Einsatz des ukrainischen Militärs eine sozusagen Neuauflage des antirussischen Kampfes der ukrainischen Nationalisten in den 40er Jahren. Und das war ein schrecklicher Kampf. Und daher kommt auch die ganze Rhetorik der Entnazifizierung. Ja? Und ich glaube, dass dieser Krieg, diesen Konflikt, diese Tragödie auf gar keinen Fall löst, sondern diesen Konflikt noch tiefer verschärft. Deswegen kann ich ja gar nichts sagen, wenn ich gefragt werde. Aber ich werde auch nicht gefragt. Wir schweigen sehr mehr, als wir sprechen. Viel mehr, als wir sprechen.
Marina B. Neubert, vielen Dank für dieses Gespräch und gut, dass wir doch drüber gesprochen haben. Danke, alles Gute Ihnen.
Alles Gute.
Und der Roman von Marina B. Neubert, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Was wirklich ist erschienen. 270 Seiten hat er und er ist im Aviva Verlag erschienen. Es gibt also einige Schriftstellerinnen, die erst in ihren mittleren Jahren losgelegt haben, aber dann gleich richtig. Ingrid Noll ist da immer das Paradebeispiel oder aktuelles Beispiel, die Amerikanerin Miranda Cowley Heller. Mit 50 hat sie ihren Debütroman geschrieben, The Paper Palace, und der handelt auch von einer 50-Jährigen. Und erst 9 Jahre später, nachdem sie das geschrieben hatte, ist das Buch in den USA erschienen und sofort ein Bestseller geworden. Jetzt erscheint die deutsche Ausgabe dieses Sensationserfolgs und Kerstin Zilm hatte das exklusive Vergnügen, die Autorin in Los Angeles treffen zu können.
Well, maybe the beginning and then a paragraph of Wallace and
Miranda Cowley Heller setzt sich mit ihrem Buch auf die weiße Couch in ihrem lichtdurchfluteten Wohnzimmer. Sie ist barfuß. Die blonden Haare trägt sie offen über einer türkisblauen Tunika und Jeans. Hinter ihr ein großes Fenster zum Garten, wo zwei australische Hütehunde miteinander spielen.
Page 1. Today, August 1st, the backwoods, 6:30 a.m.
Gleich die erste Seite ihres Debütromans setzt die Szene für dessen Charaktere, bevorstehende Konflikte und den Ort der Handlung, Cape Cod an der US-Ostküste. Die Autorin hat hier zwischen Wäldern, Weihern, Strand und Meer viele Sommer verbracht.
We were very wild and our parents didn't.
Wir waren sehr wilde Kinder. Unsere Eltern waren nie da. Niemand hat aufgepasst, dass wir nicht ertrinken. Wir sind geschwommen, bis wir keinen Boden unter den Füßen hatten. Es war wunderbar. Die Hauptfigur des Romans ist Elle Bishop. Anfang 50, 3 Kinder, glücklich verheiratet. Sie muss innerhalb der 24 Stunden, in denen der Roman spielt, eine folgenreiche Entscheidung treffen. Papierpalast ist keine Biografie, aber inspiriert von Miranda Cowley Hellers Leben. Mitte 50 war sie, als sie den Roman schrieb, und sie wollte auch zeigen, dass Frauen in diesem Alter ein volles Leben haben.
You know, so many people think women in their 50s are, I don't know what, shriveling up or something.
Viele denken, dass Frauen in dem Alter verkümmern und schrumpfen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden besser. Ich wollte eine glaubhafte Frauenfigur schaffen, die sexuell aktiv ist, eine Karriere hat und all diese Dinge. Sie konnte das Buch erst jetzt schreiben, sagt die Autorin. Vorher habe ihr die dafür notwendige Lebenserfahrung gefehlt. Einen Roman schreiben wollte sie schon lange. Es gibt viele erfolgreiche Künstler, Autoren und Literaturkritiker in ihrer Familie.
In my youth, teens, university,
in meiner Jugend als Teenager und im College habe ich gedacht, natürlich werde ich einen großen Roman schreiben. Aber dann ist nichts Großartiges daraus geworden. Ich habe Magazinartikel geschrieben und Bücher als Ghostwriterin. Irgendwann wollte ich nicht mehr als gescheiterte Romanautorin leben und habe etwas anderes getan. Sie ging zum Fernsehen und wurde in der Dramaabteilung des Kabelsenders HBO für Serien wie The Sopranos und Six Feet Under mitverantwortlich. Dann zog es sie zurück zum Schreiben über 2 Leben einer Frau. Das, dass sie lebt, und das Leben, nachdem sie sich gesehnt hat.
I'm suddenly overwhelmed by the need to get back to the safety of the shallows where I can see the sandy bottom.
Gehalten vom 24-Stunden-Spannungsbogen erzählt Papierpalast von Geheimnissen, Lügen, Erinnerungen und Sehnsüchten mehrerer Generationen. Elle steht am Ende vor der Wahl. Bleibt sie bei ihrem geliebten Ehemann oder gibt sie dem Leben mit ihrer Jugendliebe die Chance, von der sie geträumt hat?
Finally you have the opportunity to have the thing you always thought you wanted.
Die Frage ist, was machst du, wenn du endlich diese Chance bekommst? Es geht weniger um die Entscheidung zwischen 2 Männern als darum, ob es besser ist, zu bereuen, was man tut, oder zu bereuen, was man nicht getan hat. Diese Frage kennen wir doch alle. Zusätzlich verzwickt wird diese Entscheidung durch Missbrauchserfahrungen, die Elle bis zum Tag am See verfolgen. US-Leserinnen kritisierten, dass es dafür keine Triggerwarnung gibt. Cowley Heller hat dafür Verständnis, doch passe eine solche Warnung nicht zum Ton des Romans.
For me, the only way to be honest and fair to the horror of what happens.
Ich kann nur ehrlich und fair erzählen, was nicht nur Elle, sondern vielen anderen widerfährt, indem ich eben nicht davor warne, was hinter der Tür lauert und was als nächstes geschieht. Das ist ja Teil des Horrors.
That's part of the horror.
Dass der Roman so ein riesiger Erfolg in den USA wurde, hat viel damit zu tun, dass die Autorin die spannende Dreiecksgeschichte mit großen Fragen des Lebens verknüpft. Haben wir Schuld auf uns geladen? Können wir uns und anderen vergeben? Welche Geheimnisse verbergen wir selbst vor denen, die uns am nächsten sind? Und was verheimlichen sie vor uns? Es ist aber auch die Perspektive, aus der sie schreibt, die bei den Leserinnen gut ankommt. Als fast 60-Jährige über eine 50-Jährige, die nochmals vor einer großen Entscheidung steht.
I wish I were braver, but I also love the fear, the catch of breath in my throat, my thrumming heartbeat as I step out of the water.
Miranda Cowley Heller und ihr Roman, der erscheint in der deutschen Übersetzung von Susanne Höbel im Ullstein Verlag. 448 Seiten, kosten 23,99 €. Und Anfang Mai, vom 8. bis zum 10. Mai, da ist sie auch in Deutschland auf Lesereise zusammen mit der Schauspielerin Claudia Michelsen, die dann die deutsche Übersetzung lesen wird.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie grausam und brutal Krieg ist, das sehen wir seit Wochen jeden Tag. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, wie hilfsbereit viele Menschen sind und wie wichtig es ist, etwas zu tun. Davon erzählt auch das Buch von Peter Siss, das meine Kollegin Kim Kindermann mitgebracht hat. Niki und Vera heißt es, ein stiller Held des Holocaust und die Kinder, die er rettete. Was ist das für eine Geschichte, die der Autor da erzählt?
Ja, genau, es ist die Geschichte von Niki Winton. Der hat 1939 im Juli ist es ihm gelungen, 669 jüdische Kinder aus der damaligen Tschechoslowakei zu retten. Mit Zügen hat er sie rausgeholt und eins dieser Kinder, das in einem der Züge saß, ist Vera. Und Peter Siss erzählt jetzt hier ihre und Winstons Geschichte. Also er vermengt das miteinander. Er zeigt, wie diese Schicksale wie das vermengt ist miteinander, wie sie verbunden sind miteinander. Und er zeigt eben so, wie Sie auch schon gesagt haben, wie ein einzelner Mensch durch seine Tatkraft einer totalitären Staatsmacht und diesen ausgelösten Ohnmachtsgefühlen, die wir ja auch gerade alle so ein bisschen haben und natürlich die Menschen in der Ukraine jetzt noch viel mehr, wie man dem begegnen kann. Und zwar mit Widerstand, mit Menschlichkeit und eben mit ganz simpler Hilfsbereitschaft.
Und gibt er da jeder Figur so einen eigenen Erzählstrang oder wie erzählt er das dann? Dies ist ja eigentlich eine Doppelgeschichte fast.
Genau, es ist eine Doppelgeschichte und die verwebt er hier eben ganz gelungen miteinander. Einerseits erzählt er eben ausführlich, wie diese Rettungsaktion ablief, denn das geschah tatsächlich eher zufällig. Winton wollte eigentlich Skifahren gehen im Dezember 38, wurde dann aber von einem Freund nach Prag eingeladen, hat dann gesagt, okay, fahre ich dahin. Und er hat dann schnell vor Ort gemerkt, hier liegt was in der Luft, der Krieg kommt, die deutschen Nationalsozialisten kommen. Er selbst hat deutsch-jüdische Wurzeln und hat sich dann entschieden, diesen jüdischen Kindern zu helfen, denn England nahm damals Flüchtlinge unter 17 Jahren auf, wenn sich jemand bereit erklärte, die Reise zu organisieren und wenn es noch Menschen gab, die eben dauerhaft dann sich auch bereit erklärten, die Kinder zu betreuen. Und das hat er dann getan. Er hat dann sein Hotelzimmer in ein Büro umgewandelt, hat Listen erstellt und hat in London dann per Anzeige Pflegefamilien gesucht. Er hat die Visa beantragt und wenn das, als er gemerkt hat, das geht hier nicht schnell genug, hat er dann auch sogar die nötigen Stempel gefälscht. Und das ist die eine Geschichte, die man sieht. Und gleichzeitig erzählt er aber eben auch von der Kindheit, Wintons Kindheit und auch Veras Kindheit, von ihrem Großwerden. Da sieht man dann das Land, wo sie groß geworden ist, die Tiere, das große Haus. Man sieht sie zusammen mit ihren Eltern, mit ihrer Großmutter. Und bei Niklas sieht man eben, er ist 1909 in London zur Welt gekommen. Seine Eltern waren wahnsinnig fortschrittlich. Er hat eine Reformschule besucht. Er ist also stark geworden schon als Kind in dem Verfechten seiner Ideen. Und das verschmilzt dir dann so zusammen zu dieser sehr berührenden, sehr ermutigenden Geschichte dieser Rettung. Und das zeigt eben, diese zwei Menschen sind unfreiwillig eben ein Leben lang miteinander in Verbindung.
Jetzt ist das ja ein illustriertes Buch. Wie sieht das denn aus? Was sind das für Zeichnungen oder Bilder?
Also ich finde, es ist wunderbar großartige Bilderbuchkunst. Es ist wirklich fantastisch gemacht. Also zum einen sind die Geschichten unterschiedlich unterlegt. Also Wintons Geschichte ist immer in hellem Blau unterlegt, Veras in Braun. Das ist also so schon mal eine erste Orientierung. Und dann ist das alles sehr filigran in Aquarellfarbe, Tusche und Kreide illustriert. Und auf jeder Seite werden dann gleichzeitig Dinge gezeigt. Also zum Beispiel sieht man Niki, der dann eigentlich mit seinem Skifahrausrüstung, der ist in der Mitte des Bildes. Und Kreise neben ihm zeigen dann etwa Hitler. Man sieht dann die zerstörten Häuser nach der Novemberpogromnacht. Und bei Vera ist es dann Vera, die sozusagen über die Felder geht. Und dann ist in der einen, sieht man ihre Katzen, sie war Katzenliebhaberin. Dann sieht man das Dorf, in dem sie groß geworden ist oder ihre Großmutter, die Pflege bedurfte. Und dazwischen malt er immer auch so Symbole, mythologisch wirkende Symbole. Da ist zum Beispiel eine Seite, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Da sieht man dann diese Züge als lange S, sind die so aneinander gebunden. Die fahren über eine doppelte Seite, die ist ganz stark dunkelblau hinterlegt, der Zug weiß. Und um diesen Zug herum tanzen sozusagen magische Wesen. Und die sind ganz fein in Weiß gezeichnet. Das sind Glücksboten, Erinnerungen. Und das steht eben so für die Ängste, für die Sorgen, für die Erinnerungen der Kinder, die in diesen Zügen sitzen. Denn das reist ja mit auf so einer Reise. Das ist eine Reise ins Unbekannte. Die wussten ja überhaupt nicht, wohin komme ich, bei wem werde ich leben, sehe ich meine Eltern überhaupt noch mal wieder. Und in Veras Fall ist es eben so gewesen, dass ihre Eltern das beide nicht überlebt haben.
Und das ist ja eine Geschichte, die, obwohl sie in der Vergangenheit spielt, auch ganz heutig ist. Ich dachte sofort eben, als Sie das gerade gesagt haben, an die ganzen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die wir auch 2015 gesehen haben und jetzt auch wieder.
Genau, oder auch die Eltern jetzt in der Ukraine, die ihre Kinder sichern und selber wieder zurückgehen, um ihr Land zu verteidigen. Und ich finde, das ist ein Buch hier, weil wir müssen ja jetzt mit Kindern über diesen Krieg reden, den erleben sie ja auch. Und dieses Buch, das macht einfach Mut und es zeigt eben, wir alle, jeder und jede von uns kann etwas tun, er kann Hilfe leisten, jetzt gerade wieder, wo dieser Krieg zwischen uns ist. Und man kann Krieg Und das macht Peter Sies in diesem klugen Buch so wahnsinnig deutlich. Man kann dem nur begegnen mit Widerstand, mit Menschlichkeit. Genauso eben wie Nicky Winton es tat. Und ganz wichtig, hier steht zwar drauf, ein stiller Held, aber der hat ein Leben lang gesagt, ich habe eigentlich getan das, was nötig war. Und das ist eine Ermutigung für uns. Tun wir das, was nötig ist.
Kim Kindermann über das Buch Nicky und Vera, ein stiller Held des Holocaust und die Kinder, die er rettete. Übersetzt hat das Buch Brigitte Jakobait und erschienen ist es für 18 Euro im Gerstenberg Verlag. 3 Tage dauert die Londoner Buchmesse. Heute geht's los und man hat das Gefühl, alle gehen hin. Warum diese Messe für Verleger und Lektoren so wichtig ist, das interessiert uns auch deshalb, weil ja um die 3. Absage der Leipziger Buchmesse auch Stimmen laut wurden, die meinten, diese Buchmesse habe sich womöglich einfach überlebt. Was in London besser ist, ich bin jetzt mit Mona Lang verbunden. Sie ist Lektorin beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch und heute Morgen erreiche ich sie natürlich in der britischen Hauptstadt. Guten Morgen nach London. Hallo Frau Lang.
Hallo Frau Gerg.
Wenn Sie nach London fahren als Lektorin, was erwarten Sie dann dort? Also was ist quasi der Auftrag, den Ihnen Ihr Verlag mitgibt?
In London trifft sich eigentlich die ganze Welt des Publishings. Also ganz viele LektorInnen und Agentinnen aus der ganzen Welt kommen hier zusammen und sprechen über Bücher und Buchtrends und versuchen, Rechte an den Mann und die Frau zu bringen. Das heißt, der Verlag erwartet, dass ich möglichst mit einem, vielleicht sogar 2 oder 3 wahnsinnig spannenden Manuskripten aus der Welt zurückkomme.
Und gelingt das denn auch tatsächlich noch? Weil in Frankfurt, da hört man ja oft von den Leuten aus den Verlagen, dass da eigentlich alle wirklich wichtigen Deals schon vorher gelaufen sind.
Ja, das stimmt. Das ist schon so, die ganz großen Bücher, die für sehr, sehr viel Geld verkauft sind und die großen Hypes ausmachen, die werden oft vor der Messe verkauft. Aber wir sind ja trotzdem Trüffelschweine und suchen immer das eine tolle Buch, was jetzt vielleicht auch nicht der große Hype des Jahres ist. Und deswegen gelingt das schon oft, ja.
Und wie läuft das ab da in London? Gibt es da auch noch Begleitprogramme und Lesungen oder was ist das Besondere an dieser Messe?
Ja, das ist für uns internationale LektorInnen natürlich gar nicht interessant. Wir sitzen wirklich sehr schnöde den ganzen Tag halbstündig an Tischen und sprechen mit so vielen Menschen wie möglich und haben abends dann natürlich auch noch die Gelegenheit, bei Drinks oder Dinner verschiedene Menschen zu sprechen, um einfach so viele Eindrücke wie möglich einzusammeln und so viele Manuskripte und Buchtipps wie möglich mitzubringen. Also hier geht es für uns nicht um AutorInnen oder Lesungen, sondern wirklich rein um den Austausch und den Rechtemarkt.
Was würden Sie sagen, wie wichtig diese Londoner Buchmesse für den deutschen Buchmarkt ist? Ist das vielleicht sogar wichtiger als eben Leipzig oder auch Frankfurt?
Also mit Leipzig kann man es wirklich gar nicht vergleichen, weil nach Leipzig fahren wir natürlich wirklich, um auf Lesungen zu gehen, unsere AutorInnen zu präsentieren. Das ist ja keine rechte Messe. Die Londoner Buchmesse finde ich sehr wichtig, weil sie einfach sehr international ist und man schafft es natürlich im Alltag per Mail nicht mit allen Agentinnen der ganzen Welt immer Kontakt zu halten. Und hier in London ist das wirklich möglich, innerhalb von 3 Tagen sehr viele Menschen zu treffen und auch wirklich zu hören und zu sehen, was in verschiedenen Ländern gerade Trends sind, gerade in der Fiction und womit andere Kolleginnen zu kämpfen haben gerade oder was vielleicht besonders gut läuft. Also hier kann man sich wahnsinnig viel abgucken und viele kleine Tipps auch abholen, finde ich.
Es gibt ja noch so eine Messe in Italien, in Bologna, wo auch alle wahnsinnig gerne hinfahren. Ist das vergleichbar zu London oder ist das wieder nochmal was ganz anderes? Ist das dann für Sie zum Beispiel mit Schwerpunkt internationale Literatur nicht so interessant?
Bologna ist eine Messe vor allen Dingen für Kinderbuch. Das ist natürlich für Kiepenheuer und Witsch nicht interessant, aber für alle Kinderbuchlektorinnen ist Bologna, würde ich sagen, ähnlich interessant wie London.
Man hört ja immer von Verlagsleuten, die man kennt, alle fahren da wahnsinnig gern hin, sowohl nach Bologna als auch nach London. Das kann ja nicht nur an den tollen Städten liegen und dass man da abends eben mit den Kollegen, wie Sie sagen, auch noch in irgendeine schicke Bar geht. Was könnte man denn für unsere Messen hier aus London, wo Sie jetzt sind, zum Beispiel lernen, dass man das irgendwie vielleicht doch wieder ein bisschen interessanter macht?
Also ich finde unsere Messen ehrlich gesagt sehr interessant. Wenn man jetzt Frankfurt mit London vergleicht, Frankfurt ist auch eine große rechte Messe, dann hat man natürlich nicht ganz den Glamour, den man vielleicht in London oder Bologna hat, einfach qua Ort. Aber man hat natürlich das gleiche Gefühl des wirklich internationalen Austauschs und auch internationale Freunde einfach treffen und die ganze Publishing-Welt an einem Ort haben. Also es ist meiner Meinung nach nichts, was London besser macht als Frankfurt oder Leipzig, weil sie dann teilweise nicht vergleichbar sind. Es ist dann einfach nur wirklich das Flair. In London in einem Pub zu sitzen, ist, glaube ich, für deutsche VerlegerInnen und LektorInnen etwas attraktiver als in Frankfurt beim Bembel zu trinken.
Mona Lang, Lektorin beim Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch. Vielen Dank für dieses Gespräch und dann wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Buchmesse in London.
Danke, liebe Frau Gerg.